Soll ich das lieber nehmen? Dann kann ich schon mal anfangen. Ich nehme das mal. Wir haben gerade einige Verse gehört aus Psalm 103. Der handelt von großer Gnade, großer Barmherzigkeit, die so groß ist, dass man Bilder braucht, um sie sich vorzustellen. Also es wird in Bildern gesprochen, so groß wie der Himmel, wie ein Elternteil mit den Kindern umgeht. Und Bilder beschreiben ja immer etwas annähernd, aber treffen es nie so ganz. Und das trifft oft eben auf Dinge zu, die man gar nicht ganz beschreiben kann. Barmherzigkeit ist hier so groß, dass sie unsere Vorstellung übersteigt und dass wir sie vielleicht sogar gar nicht verstehen können und vielleicht sogar einen Teil hat, der uns herausfordert. In dem Predigttext von heute geht es auch um einen Menschen, der diese Barmherzigkeit erfahren hat. Und andere Menschen stehen daneben und können das gar nicht verstehen. Und wir wollen heute mal zusammen entdecken, ob wir uns von dieser Barmherzigkeit auch herausfordern lassen können. Ich lese uns diesen Predigttext und der steht in Matthäus 9, 9 bis 13. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Wir lernen hier also Matthäus kennen, einen Zolleinnehmer oder Zöllner, wie das auch manchmal in anderen Übersetzungen noch steht. Wir würden heute vielleicht Zollbeamter sagen. Und diesen Beruf gab es unter anderem eben, um Zoll einzunehmen, das beschreibt es schon. Zur Zeit Jesu war Israel bzw. Jerusalem ja von den Römern besetzt, die auch Abgaben von den Einwohnern forderten, Steuern und aber eben auch Zoll. Und die Zolleinnehmer waren dann oft Juden, das heißt Bevölkerung aus dem Volk Israel, die dann nicht immer vermögend unbedingt waren, aber die oft mehr Zollabgaben eingesammelt haben, als es nötig war und dann einen Teil für sich selbst behalten haben. Und ihr könnt euch vorstellen, dass sie das nicht besonders beliebt gemacht hat. Die haben ein bisschen gemeinsame Sache mit dem Feind gemacht, haben sich selbst an anderen bereichert. Das macht einen nicht so besonders beliebt. Zu einem solchen Zolleinnehmer namens Matthäus geht Jesus also jetzt hin, besucht ihn dann zu Hause, isst mit ihm und seinen Kollegen. Und das gefiel so einigen Leuten überhaupt nicht, besonders den Pharisäern. Die Zöllner waren jetzt nicht der Umgang, den man so pflegte. Und die Pharisäer waren eine religiöse Gruppe, die besonders angesehen waren, die auch einiges zu sagen hatten und die sich dann natürlich fragten, was macht Jesus denn da? Hinter dieser Frage steckt natürlich zum einen, wie kann Jesus mit solchen Leuten sich treffen? Die Zolleinnehmer waren, wie gesagt, nicht angesehen. Das waren Außenseiter, das waren Menschen, die man vermied, über die man vielleicht auch abfällig sprach und die das auch spüren ließ, dass sie nicht so richtig dazugehörten. Und für die Pharisäer war Matthäus einfach ein Betrüger. Jemand, den man das auch spüren lässt, dass man es nicht gut findet, was er tut. Und Zöllner und Sünder oder Zolleinnehmer und Sünder, das war damals auch so eine feststehende Redensart. Also es ist im Prinzip das Gleiche. Mit denen gab man sich überhaupt nicht ab. Also die eine Frage, die sich die Pharisäer eben stellten, warum gibt er sich mit denen ab? Ich glaube, in dieser Frage steckt aber auch die Frage, warum ist Jesus mit denen und nicht mit uns? Denn das wäre ja vielleicht die naheliegende Wahl gewesen, wenn Jesus schon mit jemandem irgendwie Zeit verbringt, nach Hause geht. Jesus war ja ein Rabbi, also ein religiöser Lehrer, der viel wusste, auch über den Glauben, über die Religion, das Judentum, der Schüler hatte, die er lehrte und der auch von sich behauptet hat, besonders nah an Gott dran zu sein. Und so ähnlich verstanden sich die Pharisäer ja auch. Wir kennen das von heute vielleicht, wenn ein Staatsoberhaupt ein anderes Land besucht, dann besucht er zuerst das andere Staatsoberhaupt. Und es wäre beleidigend, das nicht zu tun, sondern sich zuerst mal zu den Zollbeamten hinzusetzen. Aber genau das macht Jesus hier, er geht zu einem Zolleinnehmer. In gewisser Weise kann ich die Gedanken und Gefühle von den Pharisäern hier auch nachvollziehen. Wenn wir heute über Pharisäer sprechen, dann sehen wir sie oft in einem recht einseitigen, schlechten Licht, weil wir sie aus der Bibel nur so kennen, dass sie Jesus nicht besonders gut behandeln und ihn kritisieren. Aber die Pharisäer waren ja eigentlich die, die es besonders gut machen wollten im Judentum. Die haben sich mit dem jüdischen Glauben beschäftigt, mit den Geboten, mit den Gesetzen. Sie hatten ihr Leben dem verschrieben, das besonders genau zu verfolgen, weil es ja immerhin Gottes Gesetze waren. Die wollten bewahrt werden, die hatten auch einen Sinn. Und wie konnte man Gott besser ehren, als alles daran zu setzen, ihm zu gehorchen und dann vielleicht noch ein paar Regeln hinzuzufügen, um ganz sicher zu gehen? Das war nämlich genau das, was die Pharisäer dann gemacht haben. Darin kann man die Pharisäer verstehen. Sie wollten Gott gefallen. Sie wollten nichts falsch machen. Sie wollten genau wissen, was zu tun ist und das dann auch genau so tun. Und dabei bogen sie aber ein paar Mal falsch ab, sodass es dann am Ende gar nicht mehr so um Gott ging, sondern um ihr gesetzestreues Leben. Und manche haben dann ihren hohen Anspruch, den sie an sich selbst stellten, auch auf andere Leute übertragen. Und dann war ganz klar, wer oben steht, wer unten steht, natürlich oben sie, die besonders gesetzestreu waren und ganz unten diejenigen, die weit weg davon waren, etwas richtig zu machen. Die es vielleicht auch nicht verstecken konnten, dass ihr Leben nicht so aussah wie das der Pharisäer. Und zu dieser Gruppe gehörte eben auch Matthäus. Und darum können die Pharisäer überhaupt nicht verstehen, warum Jesus mit ihm Zeit verbringt. Ich frage mich manchmal, wie diese Situation wohl heute ausgesehen hätte. Ja, also Jesus kommt ins Dortmund des 21. Jahrhunderts, ins Jahr 2023. Zu wem würde Jesus hingehen? Mit wem würde er sprechen? Wen würde er zu seinen Jüngern machen? Wer würde mit ihm streiten, mit ihm diskutieren? Für wen wäre er zu unbequem? Welche Gruppen wären heute die Pharisäer? Wer wären die Zolleinnehmer? Und wo würdest du dich einordnen? Ich glaube, dass wir in unseren etablierten christlichen Gemeinden manchmal mehr von den Pharisäern haben, als uns eigentlich lieb ist. Auch wir fragen ja danach, wie wir ein Leben führen können, das Gott gefällt. Und das ist erstmal auch total gut und richtig. Da ist nichts Schlechtes dran. Aber vielleicht biegen auch wir manchmal falsch ab wie die Pharisäer. Verurteilen Menschen, deren Leben nicht so ordentlich aussieht wie das von uns. Erwarten, dass unsere Vorstellungen von dem, was richtig ist, auch von anderen genauso eingehalten wird. Und verstehen uns selbst als die, die nah an Gott dran sind. Und wenn vielleicht nicht am nächsten, dann noch wenigstens näher als andere. Und darum ist es auch für uns heute noch wichtig zu hören, was Jesus hier den Pharisäern sagt. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Für mich stecken da für uns zwei Botschaften drin. Zum einen wird hier deutlich, dass man sich die Zuwendung von Jesus nicht verdienen kann. Und das ist gleichzeitig eine Warnung und ein Zuspruch. Dass man sich die Zuwendung von Jesus nicht verdienen kann, ist eine Warnung für diejenigen, die meinen, sie hätten einen Anspruch darauf. Wenn Jesus heute nach Dortmund kommen würde, da wäre es doch toll, wenn er erstmal in unsere Gemeinde kommen würde, oder? Das ist ja schon ziemlich cool. Zuerst in die FEG Dortmund. Vielleicht auch zuerst zu den Pastorinnen und Pastoren, das finde ich natürlich besonders toll. Zu den besonders treuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zu den Betern, zu den Bibellesern, zu denen, die nicht betrügen, die nicht lügen, die nicht Ehe brechen, sondern die lieber in den Gottesdienst morgens gehen, als auszuschlafen. Das wäre schon ziemlich cool. Und auch irgendwie naheliegend, weil wir doch diejenigen sind in den christlichen Gemeinden, die mit ihm bekannt sind. Wir kennen uns ja schon. Und wir sind doch auch diejenigen in Dortmund, die besonders versuchen, ihm nahe zu sein und das zu tun, was ihm gefällt. Jedenfalls sehen wir uns oft so. Und wenn dann Jesus woanders hingehen würde, wäre das nicht schon irgendwie eine Herausforderung? Wäre man dann nicht irgendwie beleidigt oder verständnislos oder empört, wenn er erstmal in den Aldi gehen würde? Oder zu den Problemschulen? Oder in ein Gefängnis? Oder zu irgendwelchen korrupten Lokalpolitikern? Ich glaube, manchmal denken wir, wir haben Jesus gepachtet. Manchmal machen wir so aus diesem, wir gehören zu Jesus, ein Jesus gehört zu uns oder sogar ein Jesus gehört uns. Das ist unser Jesus. Und wir wissen genau, was er denkt, wie er handeln würde, wen er verurteilt und wen nicht und wie andere Menschen sein müssen, damit auch sie sagen dürfen, das ist auch mein Jesus. Und vor so einem Denken warnt dieser Text hier. Wir können uns die Zugehörigkeit zu Jesus nicht verdienen. Mit großem Wissen über unseren Glauben, mit einem ordentlichen Leben, mit besonders viel Anstrengung. Das geht nicht. Und wir sind gewarnt zu denken, dass wir Jesus nur für uns beanspruchen können und dass wir ihn mehr verdient hätten als andere. In dieser Warnung steckt aber natürlich auch ein Riesenzuspruch. Wir können uns die Zugehörigkeit zu Jesus nicht verdienen, heißt auch, wir müssen sie uns nicht verdienen. Denn manchmal sind wir vielleicht gar nicht eher die Pharisäer, vielleicht sind wir auch manchmal eher so ein Matthäus, der eingeschüchtert da sitzt und denkt, dass alle anderen viel näher an Jesus dran sind und ihr Leben viel besser führen und es viel, viel besser machen als ich und wir da niemals hinkommen können. Ich glaube, manchmal sind wir die Gesunden und Gerechten, die gewarnt werden müssen, aber manchmal sind wir eben auch die Kranken und die Sünder. Und da ist der Zuspruch, dass die Zuwendung Jesu nicht verdient werden kann, sondern nur empfangen werden kann. Sie wird uns geschenkt. Und das, was wir tun können, ist, sie anzunehmen. Und manchmal fällt das schwer, das anzunehmen, weil man so den Drang hat, irgendwas dafür zu tun. Und dann ist es eine Befreiung zu wissen, dass man dafür nichts tun muss. Und manchmal ist es schwer, das für andere anzunehmen. Und dann ist es eben ein Aufrütteln, dass Jesus gerade für die gekommen ist, die uns vielleicht ein Dorn im Auge sind. Jesus sagt hier diesen Satz, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, aus dem Buch Hosea, einem Propheten, der vor dem Volk Israel aufgetreten ist und verkündigt hat, dass es Gott nicht um die Gesetze geht, sondern dass Gott das Volk liebt und es ihm um eine Beziehung geht. Also eine ganz endliche Botschaft wie heute in diesem Text. Und Schlachtopfer, das ist ein bisschen ein gruseliges Wort, sollten damals von Menschen eben erbracht werden, um sich zu reinigen und vor Gott treten zu können. Die Pharisäer waren eben darauf bedacht, besonders rein zu sein, mehr als andere, und waren dann auch sehr stolz drauf. Und hier sagt Jesus eben, darum geht's nicht. Wenn ihr nach Gottes Vorstellungen leben wollt, dann seid nicht darauf bedacht, heiliger zu sein als andere. Das könnt ihr gar nicht, das müsst ihr auch nicht. Aber was wichtig ist, ist, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Wie ihr Pharisäer mit anderen Menschen umgeht, wie wir heute mit ihnen umgehen. Und zwar ist hier die Botschaft Jesu, dass wir Barmherzigkeit leben sollen. Barmherzigkeit bedeutet, etwas zu empfangen, was man nicht verdient hat. Wir bekommen umsonst von Gott Liebe geschenkt. Wir werden umsonst von ihm angenommen. Er wendet sich uns umsonst zu, kostenlos sozusagen. Und es geht dann darum, genau das auch anderen zu gewähren. Jesus spricht mit den Zolleinnehmern, mit diesem Matthäus, und ich finde, wenn man das heute liest, dann freut man sich irgendwie vor denen und klatscht, weil man das toll findet, dass Jesus sich diesem einen Außenseiter zuwendet. Aber wie wäre das denn, wenn er sich dem Außenseiter in unserem Leben zuwenden würde? Wie ist das mit den Außenseitern in unserem Leben, mit dem, die keiner mag, die alle anstrengend finden? mit denen, deren Leben irgendwie ziemlich chaotisch aussieht, das von krassen Brüchen irgendwie geprägt ist, mit denen, die unangenehm sind, mit denen, die wir nicht verstehen können, Menschen, die sich selbst vielleicht nicht helfen können, die auf andere angewiesen sind, vielleicht die, auf die alle herabschauen. Die Geschichte von Matthäus, dem Zolleinnehmer, steht in Kapitel 9 und wenn man sich mal das ganze Kapitel durchliest, geht Jesus hier zu sehr vielen unterschiedlichen Menschen, zu denen sonst keiner gegangen ist. Er heilt einen Menschen, der gelähmt ist, der wahrscheinlich nicht selbst für sein Überleben sorgen kann in der Zeit damals. Er geht eben zu einem Zolleinnehmer, der andere betrügt und sich so voll ins Abseits katapultiert hat. Er heilt eine Frau, die eine Krankheit hat, bei der sie sehr viel blutet und darum für andere unrein geworden ist und deswegen gemieden wird. Und er heilt auch zwei blinde Menschen, die wahrscheinlich arm waren und betteln mussten und auf der Straße gelebt haben. Wie gehen wir mit den Menschen um, die heute die Außenseiter unserer Gesellschaft sind, die es heute in unserer Gesellschaft oder in unserem Umfeld schwer haben? Wie denken wir über diese Menschen? Wie sprechen wir über diese Menschen? Über Wohnungslose, über Arbeitslose, über Geflüchtete oder Menschen aus anderen Ländern, anderen Kulturen, über Menschen, die anders sind als ich, über Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung oder Identität als ich, über schwierige Schülerinnen und Schüler, die Problemkinder sind, vielleicht auch über Suchtkranke, vielleicht Menschen mit Depressionen, Menschen, die kriminell vielleicht geworden sind. Es sind jetzt sehr viele unterschiedliche Kategorien, aber alles Menschen, die es irgendwie schwer haben und die vielleicht ein Stück weit Außenseiter sind. Und Jesus hat sich Zeit für diese Menschen genommen. Er hat sie wahrgenommen, hat ihnen zugehört. Er hat sie sogar berührt, was vielleicht nicht immer angenehm war. Er hat mit ihnen gegessen und sie teilweise auch zu seinen Jüngern gemacht. Und ich muss sagen, mich fordert das krass heraus. Ich finde das nicht einfach, mich dem zu stellen, was Jesus da gemacht hat. Und ich merke direkt, dass ich so zwei Impulse in mir spüre, wenn ich so etwas höre. Zum einen denke ich, okay, dann mache ich es jetzt genau wie Jesus. Ich verkaufe meinen Besitz, ich werde Wanderpredigerin, ich kündige meinen Job, ich gehe auf die Straße zu den Bedürftigen und kümmere mich da um sie, schlafe mit ihnen und bringe ihnen Medizin und esse mit ihnen, weil das ja irgendwie das zu sein scheint, was Jesus gemacht hat. Und wenn ich ganz ehrlich bin, es gibt so einen Teil in mir, der würde das auch am liebsten heute euch predigen. Ja, runter aus euren Couch, raus aus euren Häusern, raus auf die Straße. Weil manchmal so eine Stimme in mir sagt, was sind wir eigentlich für Pfeifen, dass wir es uns so bequem machen in unserem Leben. So bequem und dass wir uns nicht rund um die Uhr um andere Menschen kümmern. Warum ist das so? Das ist so der eine Impuls, der in mir steckt. Und ein anderer Impuls in mir sagt, das kannst du gleich bleiben lassen. Das ist alles viel zu kompliziert. Das müssen andere machen. Da gibt es Fachleute, da gibt es städtische Hilfen, du kannst ja eh nicht groß was helfen. Versuch's gar nicht ernst, kümmere dich um die, die dir ähnlich sind. Vielleicht kennst du einen dieser Impulse oder sogar beide auch. Und ich glaube, sie sind verständlich, aber ich glaube, dass sie uns beide nicht helfen, weil sie uns auf der einen Seite überfordern oder auf der anderen Seite gar nichts tun lassen. Aber was sollen wir dann tun? Wenn es darum geht, Barmherzigkeit zu leben und sich den Außenseitern zuzuwenden, dann hat mir so ein Schema geholfen, was ich mit euch teilen will heute. Und zwar geht es da um Zonen. Ist irgendwie schön, ne? So eine Zollzone, passt irgendwie. Und zwar fängt das an, ja, ist jetzt nicht so ein toller Kreis, naja, ein Ei. Nein, es soll ein Kreis sein. Mit der, ich schreibe mal ein großes K hin, mit der Komfortzone. Es gibt in unserem Leben eine Komfortzone. Da fühle ich mich wohl drin, da kenne ich mich aus, es gibt irgendwie Aufgaben, die ich leicht bewältigen kann. Hier sind Menschen, die mir vertraut sind. Ich weiß, wie ich mit diesen Menschen umgehen muss. Ich habe gute, stabile Beziehungen, ich fühle mich irgendwie kompetent, ich kann das bewältigen, diese Komfortzone. Also hier sitzt man vielleicht auch mal auf der Couch. Ist ganz normal, gehört zum Leben dazu. Man kann jetzt sein ganzes Leben in dieser Komfortzone leben, aber ich glaube, dann entwickelt man sich nicht weiter. Dann bleibt man irgendwie stecken und ist sein Leben lang der gleiche Mensch. Muss man wollen. Und darum, damit das nicht passiert, gibt es eine zweite Zone. Und das ist die Wachstumszone. Ich schreibe ein W dahin. Die Wachstumszone fordert uns heraus. In dieser Zone gibt es Dinge, die wir nicht kennen. Man fühlt sich schon auch so ein bisschen unsicher. Man muss erstmal lernen, wie man jetzt hier reagieren muss. Hier sind auch Menschen, die mir fremd sind, die ich erstmal kennenlernen muss, die ich verstehen muss. Ich kann vielleicht nicht alles direkt einordnen und dementsprechend bewege ich mich auch erstmal vorsichtig. Aber wenn der Plan aufgeht, dann kann ich dazu lernen. Ich erwerbe neues Wissen, ich erwerbe neue Kompetenzen. Und die Aufgaben sind zwar neu und ungewohnt, aber mit dem richtigen Umgang kann ich sie bewältigen. Ich kriege das hin. Und dann wird vielleicht so ein kleines Stück der Wachstumszone auch zu einer Komfortzone, in der ich mich sogar frei bewegen kann. Und dann eine dritte Zone. Das ist die Panikzone. Die Panikzone ist da, wo man Panik kriegt. Hier geraten Menschen unter Stress. Da betritt man nicht nur Neuland, in dem man sich so nach und nach irgendwie zurechtfinden kann, sondern es ist wirklich überfordernd. Man weiß sich gar nicht mehr zu helfen, es ist total verstörend von einem und man reagiert vielleicht sogar körperlich darauf, fängt irgendwie an zu schwitzen oder manche Menschen kriegen in dieser Zone vielleicht sogar eine Panikattacke. Und auch die Situation in der Panikzone kann man mal meistern. Man kriegt das mal hin. Aber sie sollten die Ausnahme bleiben. Würde man sich dauerhaft in der Panikzone bewegen, dann macht einen das kaputt. Wenn man zum Beispiel auf der Arbeit dauerhaft in einer Panikzone ist, dann kriegt man irgendwann Burnout zum Beispiel. Das ist zu viel. Wenn es jetzt darum geht, dass wir uns in Barmherzigkeit üben, dann hat jeder von uns Bereiche, in denen es komfortabel für ihn ist. Jede Person Bereiche, in denen man wächst und Bereiche, in denen man Panik bekommt. Und ich glaube, es geht darum, diese Wachstumszone zu finden. Ich finde dieses Modell hilfreich, weil es nicht akzeptiert, dass wir es uns bequem machen, dass wir die Hände in den Schoß legen, überhaupt nichts ändern müssen, aber es auch nicht zu viel von uns verlangt, uns total überfordert und dann vorschnell aufgeben lässt, weil das, was wir tun, einfach zu viel ist. Sondern dieses Modell fordert uns heraus, zu überlegen, was wäre denn mein nächster Schritt? Was kann ich tun, das mich schon etwas kostet, aber mich eben nicht überfordert? Für den einen kann der nächste Schritt sein, auf einen Menschen in der Familie zuzugehen, mit dem man es schwer hat. Sich zu entschuldigen oder einen Fehler zu verzeihen. Für jemand anderen kann es bedeuten, sich mal bei einem Kollegen zu erkundigen, wie es ihm geht, auf den sonst keiner im Büro Lust hat. Vielleicht kann es heißen, jemanden in der Gemeinde kennenzulernen, der einem fremd ist, der irgendwie ganz anders ist als man selbst, mit dem man noch nicht weiß, ob man da überhaupt was gemeinsam hat. Und für vielleicht wieder jemand anderen bedeutet das, einem Obdachlosen auf der Straße etwas Essen zu kaufen. Jede Person steht an einem anderen Punkt in der Komfortzone. Und was für die eine Wachstum ist, ist für die andere komfortabel, ist gar kein Ding. Und was für andere Wachstum ist, ist aber vielleicht auch wieder für die nächste eine Panikzone. Und deswegen ist es wichtig zu überlegen, was ist denn meine Komfortzone? Was ist meine Wachstumszone? Und wo ist meine Panikzone? Wenn ich zum Beispiel jetzt heute von anstrengenden Menschen rede oder von unbeliebten Menschen oder von Außenseitern, welche Person fällt dir da ein? Du hast da bestimmt jemanden vor Augen. Vielleicht aus deiner Familie, vielleicht aus deiner Nachbarschaft. Und was wäre der Schritt heraus aus der Komfortzone in die Wachstumszone im Umgang mit diesen Menschen? Ich glaube, jede und jeder von uns kann dazu beitragen, dass Menschen, die zu wenig Barmherzigkeit erfahren, mehr davon erfahren. Und ich glaube, was wichtig dabei ist, ist, sich immer wieder aufrütteln zu lassen, aus der Komfortzone in die Wachstumszone herauszutreten. Am Ende von Kapitel 9, in diesem großen Kapitel, wo auch diese Geschichte steht, wird berichtet, wie Jesus so durch die Dörfer und Städte zieht und ganz viele Menschen sieht. Und er wird richtig betroffen über die Menschen, denen er begegnet, weil es ihnen nicht gut geht. Er lässt sich emotional von ihnen bewegen. Das geht ihn richtig was an. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir nicht gleichgültig werden, sondern dass wir uns angehen und berühren lassen von Menschen und ihren Geschichten. Ich glaube, es gibt auch Menschen, die müssen sich da ein bisschen schützen, die lassen sich vielleicht zu oft davon angehen. Aber es ist gut, wenn wir nicht vergessen, dass es da oft um Menschen geht. Um Menschen, die vielleicht auch Unrecht erfahren haben, die vielleicht wenig Chancen hatten, die sich selbst nicht helfen können. Manchmal vielleicht einfach Menschen, die anders gestrickt sind als wir. Das nicht zu vergessen, ich glaube, das ist der erste Schritt zur Barmherzigkeit. Denn wenn man beginnt, schon anders über diese Menschen zu denken, spricht man vielleicht auch anders über sie und geht dann vielleicht auch anders mit ihnen um. Wir haben heute gehört, Gott ist ein barmherziger Gott, der sich uns zuwendet. Dass wir uns das nicht verdienen können, aber auch nicht verdienen müssen. Und er fordert uns aber auch heraus, uns barmherzig unseren Mitmenschen zuzuwenden. Da, wo wir es können. Und vielleicht fangen wir diese Woche mal an, in die Wachstumszone zu gehen. Amen.